Universität Hamburg.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe es wirklich gerade noch geschafft. Der Zug ist tatsächlich 2 Minuten vom Vortrag von Herrn Ehlers hier eingelaufen. Ich bin der Herr Malte Persicke, die Betonung auf dem PE, und ich lehre Statistik an der Uni Mainz und habe im Rahmen dieser Statistiklehre mir überlegt, wie kriege ich meine Studierenden dazu, besser zu lernen. Denn eine weitere wichtige Information habe ich Ihnen vorenthalten, das sind alles Psychologinnen und Psychologen, denen ich Statistik beibringen soll. Man kann sich vorstellen, dass da die Begeisterung nicht unbedingt immer so hoch ist, dass sie mein Fach jetzt lernen müssen, obwohl ich von meinem Fach so begeistert bin. Und dann habe ich überlegt, als diese MOOC-Welle kam und auch schon vorher, das könnte man doch eigentlich alles online machen. Und bei mir ist der Weg eigentlich genau in der entgegengesetzten Richtung gelaufen wie bei den MOOC-Produzenten. Ich habe eigentlich die MOOCs immer so als Nebenprodukt gesehen, weil ich Hochschullehrer bin und natürlich in allererster Linie meine eigenen Studierenden ausbilden möchte. Aber bevor ich anfange, kennen Sie eigentlich Spocks? Wer hat bei Ihnen von Spocks schon mal gehört? Spocks, das ist was ganz Frisches aus Harvard. Die machen jetzt nicht mehr MOOCs, sondern die machen Spocks. Und Spocks, das steht für Small Private Online Courses. Also da geht es genau in die Gegenrichtung. Die produzieren nämlich Online-Kurse wie MOOCs, aber nur für die eigene Hörerschaft und gar nicht mehr für alle. Also das scheint eine ganz neue Entwicklung zu sein. Und das macht nicht nur Harvard, das macht auch die ETH Zürich zum Beispiel mit ihren Talks. Da heißt das Tiny Open Restricted Courses und dann gibt es das QUE dahinter, das steht für irgendwie Quality Assessment und irgendwas. Aber jedenfalls, da geht es auch darum, dass man MOOCs produziert, die aber gar nicht mehr offen sind, sondern nur für die eigenen Studierenden da. Also vielleicht reden wir hier über ein Modell, das jetzt gerade schon Konkurrenz bekommt aus dem eigenen Hause. MOOCs, ich will Ihnen ganz kurz nur nochmal durch die Zeit eine Reise beginnen mit Ihnen und ein paar Videos anschauen, bei denen eigentlich MOOCs schon produziert worden sind. Und bei diesen Videos geht es ihm um genau eine einzige Sache und zu der kommen wir gleich. Das hier, das ist der Herr Feynman, ganz berühmter Physiker, Nobelpreisträger, der hat in den 60ern schon mit der BBC zusammen MOOCs produziert, nämlich Fernsehfilme, Beiträge, in denen er Physik erklärt hat. Dann kennen wir den alle, Eberhard Weiß aus dem Telekolleg. Ja, das ist so das Lernen meiner Jugend. Dann kam nach Eberhard Weiß etwas, was viel schlechter aussieht als Eberhard Weiß, nämlich Vorlesungsaufzeichnungen, wo einfach eine Kamera im Hörsaal mitgelaufen ist und man dann vielleicht auch noch die Folienpräsentation sieht. Und heute machen wir MOOCs. Und MOOCs, das sind so semi- bis professionell produzierte Filme, die werden im Studio aufgenommen, da gibt's ein Storyboard und dann denken sie sich Beispiele aus und machen Befragungen und kleine Filmchen und alles Mögliche. Und das verwenden sie dann im MOOC eigentlich als Hauptbestandteil eines MOOCs. Ich bin noch über nicht viele MOOCs gestolpert, die nicht Videos als ihren Hauptbestandteil benutzen. Aber das, was mir an den Videos wichtig war, dass wir immer nur einen Lehrenden gesehen haben. Aber dieser eine Lehrende, der macht das ja nicht alleine. Da gibt's die Crew im Studio, sie haben einen Kameramann, sie haben vielleicht einen Aufnahmeleiter, der immer sagt jetzt und der auf den Ton achtet und das Licht achtet und so weiter und so fort. Da ist mindestens jedenfalls noch einer, vielleicht sogar mehrere Leute mit dem Dozenten zusammen im Studio. Dann gibt's die Postproduktion, sie müssen die Filme nachproduzieren, schneiden, neu vertonen und so weiter und so fort. Und schließlich brauchen sie eine Plattform, wo sie ihre MOOCs hochladen. Und das ist auch nicht ganz einfach, sowas zu programmieren. Und man sieht in diesem ganzen Prozess, da gibt es Dutzende von Playern, die da beteiligt sind, mindestens eine Handvoll. Und die alle müssen sie bezahlen, die alle müssen Zeit für sie aufbringen und die alle müssen an ihrem MOOC teilnehmen. Und ich habe mal aus meiner eigenen Erfahrung mir angeschaut, wie viel Zeit brauche ich eigentlich für klassische Lehre und wie viel Zeit brauche ich für MOOCs. Und da habe ich gesagt, naja, bei der klassischen Lehre, ich muss nicht mehr viel vorbereiten, Statistik bleibt Statistik, da ändert sich nicht so allzu viel. Da habe ich gesagt, ich halte eine Sitzung, ich mache ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen Nachbereitung, das sind so 3,5, vielleicht 4 Stunden die Woche. Das kennen die meisten von Ihnen, die in der Hochschullehre aktiv sind. So allzu viel mehr ist das nicht, wenn man Kurse hat, die man schon mal gehalten hat. Beim MOOC, da sieht das ganz anders aus. Da muss ein Drehbuch geschrieben werden, da muss Storyboarding gemacht werden. Und das ist oft richtiges Storytelling, was Sie da machen müssen. Da müssen Sie Aufnahmen machen. Sie haben Zusatzaufnahmen vielleicht, wenn Sie mal rausgehen und Leute befragen oder sowas. Sie haben Postproduktion, enormer Aufwand. Sie haben die Publikation des Materials und Sie haben die Wartung der Inhalte. Denn so ein fertiger MOOC, der ist nie fertig. Da gibt es Fehler und da gibt es Notwendigkeiten, nochmal was Neues daran zu basteln und so weiter. Und da komme ich nicht mehr auf 3,5, 4 Stunden die Woche, sondern auf 25 Stunden, die ich alleine in der MOOC-Produktion gebunden war in einer Woche. Das kann ich keinem meiner jungen Kollegen empfehlen. Wenn der ankommt und sagt, ich möchte einen MOOC machen, dann sage ich, warte erst, bis du Professor bist, dann kannst du darüber Gedanken machen, das zu tun. Und wenn da unten Maintenance steht, dann heißt das natürlich auch die Betreuung der Studierenden während des Kurses. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist zum einen die formative Betreuung, wie wir das nennen, also die Betreuung während des Kurses, aber dann auch natürlich die Prüfungsabnahme. Der Elis hat gerade schon darüber gesprochen. Wie nehmen wir denn Prüfungen ab? Der Herr Professor Vornberger aus Osnabrück, der macht jetzt einen MOOC auf Iversity, da hat er gesagt, da vergebe ich ECTS-Punkte, was ich sehr, sehr gut finde. Allerdings müssen die geprüft werden und die können alle nach Osnabrück kommen und sich hier ECTS-Punkte abholen. Und wenn wieder erwarten tatsächlich die meisten seiner Hörerschaft da ankommen, dann möchte ich mal sehen, wie der Herr Vornberger mit 4000 Studierenden umgeht, die da plötzlich vor der Tür stehen und sich da prüfen lassen wollen. Das ist gar nicht so einfach. Das heißt, der Prüfungsaufwand ist unter Umständen erheblich. Und weil wir alle keine Multiple-Choice-Prüfungen mögen, gibt es zum Beispiel auf edX jetzt sowas hier, Anne Coursera, gibt es sowas? Da geht der Computer hin und bewertet auf Basis von Machine Learning Essays, die sie geschrieben haben. Da sagt der Computer bei einem Text, der ist gut oder der ist nicht so gut. Den haben sie vorher gefüttert, diesen Computer, und der bewertet komplexe Prüfungsleistungen. Ob das die Zukunft ist und ob wir da alle hinwollen, dass uns ein Computer die Arbeit abnimmt, bewerten zu wollen, ob ein Essay ein gutes Essay ist oder nicht, ich bin da nicht so sicher. Dann haben wir neben dem Ressourcenaufwand, haben wir natürlich die Frage, für wen machen wir das eigentlich? Und von Dropouts war gerade schon die Rede. Und eigentlich hätte ich immer gedacht, dass beim Thema MOOC die Augen der meisten Hochschulpräsidenten leuchten müssten, weil die denken, da können wir Personal einsparen und da können wir Kosten einsparen. Wir müssen das alles gar nicht mehr selber machen. Das stimmt aber vielleicht so nicht, denn ein Beispiel, das wir hier oben sehen, kommt aus der Fernuni Hagen vom Herrn Professor Theo Bastians. Und der Herr Bastians, der ist Holländer und der sagt dann auf Tagung immer so schön, ja, wir haben auch einen MOOC produziert. Und das heißt, die haben MOOC gemacht für die gesamten Hagener Studierenden, 84.000 Leute. Und da konnten sich auch noch andere anmelden, also eine ganze Menge Studierende mehr. Wer wollte? Angemeldet davon haben sich 1.840. Das war ein MOOC, ich glaube, über wissenschaftliches Schreiben. Und von diesen 1.840 haben 43 Personen diese Prüfung gemacht. Und dieser MOOC hat 30.000 Euro gekostet. Und der Herr Bastian sagt dann immer, da haben wir 30.000 Euro für 43 Studierende ausgegeben. Und das ist natürlich dann eine Relation, die dann nicht mehr so glücklich aussieht und über die man vielleicht auch als Hochschulpräsident nicht mehr so glücklich ist, wenn man solche MOOCs produzieren muss. Das Einkaufen ist natürlich billiger, aber vielleicht auch nicht so viel billiger. Das führt dazu, dass in den USA inzwischen die Stimmung schon so ein bisschen kippt. Die Idee, sich MOOCs einzukaufen von fremden Unis, die das professionell gemacht haben, vielleicht sogar von kommerziellen Anbietern, wird da sehr kritisch gesehen. Man sagt, die Qualität wird schlechter. Wir verlieren Brain hier im Hause, denn auch Lehre ist ein Skill, den den Universitäten leisten können müssen. Wir machen uns abhängig. Wir machen uns abhängig in Bezug auf die Produktion neuer Inhalte. Und wenn wir ganz vorne forschen, dann wollen wir eigentlich auch ganz vorne lehren. Dann wollen wir unsere Forschungsinhalte in die Lehre transportieren. Und wer macht das für uns? Und dafür braucht man dann am Ende doch wieder eigene Lehrende. Also hochkritisch. Auch die Hochschulpräsidenten sehen das so. Die sagen nämlich, wir sind hochgradig kritisch in Bezug auf die Qualität von MOOCs. Das sagt dieser Report. Und sie sagen auch, wir wissen nicht, was für Kosten da auf uns zukommen. Langfristig. Ja? Vielleicht sind das erstmal Köderangebote, dass wir für einen MOOC 2.000, 3.000, 5.000 Euro bezahlen, aber das kann teurer werden später. Ich habe mal bei mir am eigenen Institut und in der deutschen Landschaft bei meinen Kollegen aus der Methodenlehre, aus der Statistik rumgefragt, sag mal, würdet ihr eigentlich einen MOOC in eurer eigenen Lehre einsetzen? Da sagen die alle, nee, das will ich nicht machen, auf keinen Fall, ja, ich kann das besser als die. Dann habe ich gefragt, okay, also wenn du nicht in der eigenen Lehre einsetzt, würdest du die eigene Lehre ergänzen durch MOOCs und sagen, hier, da gibt's noch was. Da sagen die auch, nee, eher nicht. Aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich. Vielleicht ist einer davon, dass man ja feststellen könnte, das ist ja viel besser, was der andere da macht, und dann muss man sich selber viel mehr anstrengen. Wenn es aber darum geht, Lehre am eigenen Institut zu ergänzen, die nicht die eigene ist, da sagen sie alle, ja, das kann man schon machen. Ja, also, auch da, denke ich, sind wir in der deutschen Hochschullandschaft zum Glück, muss ich eigentlich sagen, an einem etwas anderen Punkt, als wir vor einem halben Jahr in den USA gewesen sind. Und darüber bin ich eigentlich recht froh. Dann geht es mir aber vor allem um die Frage, was bringt es, einen MOOC in meine eigenen Lehre einzusetzen? Bringt das überhaupt was? Wenn ich einen MOOC produziere und den für meine Studierenden einsetze, dann ist das immer automatisch ein Blended Learning Konzept. Dann ist das vielleicht Flipped Classroom oder was weiß ich, was man da machen kann. Und meine Studierenden, das sind dann eben nicht die Schaulustigen, das sind wahrscheinlich auch eher nicht die Motivierten, nämlich die Psychologinnen in der Statistik, sondern das sind die Gezwungenen. Und ich habe mich interessiert dafür, wie geht es eigentlich diesen Gezwungenen in meinem MOOC? Und da habe ich mir mal die Noten angeschaut über die Zeit. Und das sind Daten, da stecken irgendwie 5000 Studierende drin insgesamt. Und meine Noten, die schwankten immer so um die 2,6 im Durchschnitt. Das waren standardisierte Prüfungen mit Fragen aus einem Prüfungspool, den ich vor Jahren mal angelegt habe, wo ich hoffe, dass man durch die Zufallsauswahl einigermaßen gleich schwere Klausuren hinkriegt. Und wie man sieht, so über die Jahre hat das auch ganz gut geklappt. Diese beiden etwas höheren Punkte da hinten, das sind zwei Punkte, da habe ich mit der Onlineisierung angefangen. Da gab es eine Veranstaltung zum Nachgucken im Internet. Das hat was gebracht. Da haben die Studierenden sich hingesetzt vor der Prüfung und konnten das alles nochmal wiederholen. Das scheint damals funktioniert zu haben. Gleichzeitig ist der Workload hochgegangen, zumindest der, den Studierende angeben. Wir wissen, die Zahlen stimmen oft nicht, aber wenn sie um den gleichen Betrag daneben liegen, können wir doch sagen, der Workload ist deutlich nach oben gegangen. Man kann sich vorstellen, warum. Die Leute gucken die Videos einfach mehrfach, nicht nur einmal, sondern so oft, bis sie es verstanden haben, was für mich eine gute Entwicklung ist. An die wir aber denken müssen, wenn wir über den Einsatz von MOOCs im Studium sprechen, dann sagen wir, ein ECTS-Punkt steht für 30 Semesterwochenstunden. Also müssen wir darüber nachdenken, wie kriegen wir es hin, dass wir trotzdem mit den MOOCs noch innerhalb dieser 30 Semesterwochenstunden bleiben, wenn das tatsächlich bedeutet, dass die Leute viel mehr machen. Und dass sie das tun, das sieht man an einem EdX-Kurs. Wenn sie damals zusammenrechnen, die einzelnen Linien kann man einfach hochaddieren, wie viel die einzelnen Personen pro Woche für den MOOC gemacht haben. Und dann sind das 8 Stunden so im Schnitt pro Woche für einen MOOC. Mit 8 Stunden pro Woche für meine Statistik, dann hätte ich mein ECTS-Kontingent komplett aufgebraucht. Also es ist so am oberen Rand. Und eigentlich hätten wir ja gedacht, naja, MOOC, so eine richtig volle Lehrveranstaltung ist das ja oft nicht. Aber der Aufwand, den Studierenden betreiben, ist unter Umständen doch eher hoch. Und dann bin ich mutig geworden, habe gesagt, jetzt mache ich einen MOOC. Jetzt mache ich kein Blended Learning, ich mache nur einen MOOC. Ich mache nur Videos und Quizzes dazu und so weiter. Stell das online und lass meine Studierenden lernen. Katastrophe. Schlechteste Note in den ganzen letzten Semestern. Warum ist das so gewesen? Das sehen Sie an der Grafik hier. Auf der X-Achse, da sehen Sie den Termin, der gerade aktuell zu lernen war. Auf der Y-Achse, da sehen Sie den Termin, den die Studierenden tatsächlich abgeschlossen hatten. Und da, wo es hier blau ist, da ist niemand. Das heißt, niemand macht mehr, als er muss. Da, wo es grün ist, da sind so ein paar Leute. Und da, wo es rot ist, da sind ganz viele Leute. Und da sehen Sie, was im Verlauf dieses MOOCs passiert. Die Leute machen nichts. Die Studis sitzen da und denken sich, auch Statistik ist furchtbar. Und vor allem kannst du das auch in einer Woche noch machen. Und dann denken die wieder in einer Woche, bis zur Klausur. Und vor der Klausur fällt plötzlich auf, oh, jetzt musst du ja alles noch machen. Und das geht nicht. Man lernt Statistik nicht mal eben schnell so, genauso wie viele andere Studieninhalte auch nicht. Das bedeutet, wir müssen irgendetwas tun, um die Studierenden dran zu halten. Denn da sind Dropouts plötzlich wichtig bei den eigenen Studierenden. Die sollten nämlich nicht passieren. Ob irgendjemand aus den USA rausfällt aus meinem Kurs, ist mir egal. Aber wenn ein eigener Studierender rausfällt, das sollte nicht passieren. Deswegen habe ich gedacht, Reminder-Mails wäre eine gute Idee, das lassen viele MOOC-Anbieter zu, dass man sagt, hier, hallo, du hast noch nicht alle Videos angeguckt, woran liegt's und so weiter, schau doch mal rein, es gibt neue spannende Inhalte. Wenn meine Studis gemerkt haben, oh, der Malte kann das sehen, wie weit ich bin, stieg die Motivation erheblich, das funktioniert also. Und ich habe dann doch wieder gesagt, okay, es scheint nicht ohne mich im Hörsaal zu gehen. Ich muss mich da vorne hinstellen und mit meinen Studierenden arbeiten, üben, trainieren, Projektworkshop und so weiter und so fort. Also dieses klassische Flip Classroom. Und das funktioniert, Sie sehen, da sind wir wieder oben bei einer ganz guten Note, die aber nicht viel besser ist als das, was ich vorher mit der ganz klassischen Lehre erzielt habe. Und ich glaube, da sind wir an Punkten, die Sie mit Sicherheit heute schon gehört haben, die für die MOOCs ganz wichtig sind, die aber am allerwichtigsten für MOOCs in der Lehre sind, nämlich Dropouts, die sogenannten Attrition Rates zu senken. Dass Studierende einfach abbrechen im Verlauf eines MOOCs, weil sie bestimmte Dinge denken, weil sie denken, ich kann das später nachholen, weil sie denken, das ist zu kompliziert, das ist zu viel aufgrund des Zeitaufwandes und so weiter. Da müssen wir dafür sorgen, dass wir solche Studierenden nicht verlieren. Und da gibt es einige Strategien. Die Hoffnung, dass diese Strategie soziale Interaktion alleine wäre, die scheint sich nicht zu bewahrheiten. Denn wenn man sich mal anschaut, wie viele Studierende tatsächlich aktiv sind in so einem MOOC, dann finden Sie, dass es eine kleine Minderheit gibt von Studierenden, die viel beiträgt, die viele Forenbeiträge schreibt, die viele Fragen stellt und so weiter. Aber die große Mehrheit ist dann am Ende doch die schweigende Mehrheit. Das sehe ich bei meinen eigenen Studierenden genauso. Es gibt ein paar, die sehr aktiv sind, die auch mir Fragen stellen, aber die meisten rezipieren nur. passiv und stellen keine eigenen Fragen. Das heißt, da findet über die soziale Interaktion, wo man sich vielleicht erhofft hätte, dort gibt es eine Aktivierung, eine Motivierung, eine wechselseitige Motivierung, gibt es oftmals in den MOOCs offenbar nicht. Eine zweite Idee ist die, das kennen Sie auch alle, Gamification. Das heißt, Sie bauen so spielerische Elemente ein. Und das ist bei den MOOCs, bei den meisten MOOC-Plattformen so noch nicht enthalten, aber die denken alle drüber nach, wie man das machen könnte. Eine Idee wäre zum Beispiel, so Auszeichnungen zu vergeben. Schnellster Lerner, bester Videogucker, erfolgreichster Quizzer und so weiter und so fort. Ich habe mal an einem MOOC teilgenommen, wo es das schon gab. Und ich war erstaunt darüber, wie die Effekte bei mir waren, denn die Steigerung der Motivation durch so etwas war wirklich zumindest bei mir relativ hoch. Allerdings zeigt die Gamification-Forschung, dass das nicht bei jedem funktioniert. Das funktioniert nämlich nur bei stark leistungsmotivierten Personen und bei anderen funktioniert das vielleicht nicht so gut. Das heißt, auch da haben wir wieder Lernercharakteristika, die wir vielleicht in MOOCs, das hat der Elas gerade gesagt, nicht unbedingt ansprechen können, weil ein MOOC ja doch relativ standardisiert abläuft. Wir können vielleicht nicht alle Personen reinholen in diesen Zirkel der Motivierten. Das schaffen wir vielleicht nicht. Das zeigen auch Erfahrungen, die Sie im Netz finden. Das zeigt Forschung über MOOCs, dass es auf Studierendenseite Vorbehalte gibt und Probleme gibt mit MOOCs. Man fühlt sich nicht unbedingt direkt betreut. Man möchte jemanden vor sich sehen in der Veranstaltung. Man sieht, dass man viel weniger soziale Interaktion hat, als man sich das erhofft hat. Die meisten sind eben doch die schweigende Minderheit. Man weiß oft nicht, in dem MOOC, an welchem Punkt muss ich denn jetzt sein? Was wird denn von mir jetzt gerade erwartet? In der Lehrveranstaltung ist das klar, da müssen Sie so weit sein, wie die Lehrveranstaltung ist. Aber im MOOC ist das oft nicht so klar. Da sind die Voraussetzungen vielleicht auch oft nicht so klar. Die Beschreibung, die Idee, mit der man reingeht in den MOOC, was man da eigentlich lernen möchte, kann und auf welche Weise man das lernen kann. All das ist beim MOOC oft nicht klar. Und das berichten die Studierenden in der Forschung. Es geht aber auf der Seite der Dozierenden weiter, bei den Einkauf-MOOCs, also bei den MOOCs, die wir zukaufen, die man nicht selbst produziert hat, gibt es hohe Reibungsverluste dadurch, dass sie vor Ort natürlich jemanden brauchen, der die Studierenden betreut, der sie berät, der Fragen beantwortet. Und das sind oftmals Hochschullehrer, so wie ich und viele von Ihnen. Und wir haben eigene Ideen über unser Fachgebiet. Wir wollen unser Fachgebiet auf eigene Weise rüberbringen. Wir haben ein gewisses Sendungsbewusstsein und wir wissen alle genau, wie das geht. Und wir wissen auch alle genau, welche Inhalte wir gerne transportieren möchten und welche nicht. Und wenn Sie dann plötzlich einen MOOC einkaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie sagen, ach, das brauchen wir eigentlich nicht. Aber das ist mir zu kurz gekommen. Und dann gibt es Reibungsverluste zwischen dem, was der MOOC transportiert und was dann die Betreuer vor Ort transportieren wollen. Das ist die Erfahrung, die zum Beispiel diese Autoren gemacht haben. Und dann, und das wissen wir ja inzwischen aus der Forschung, diese ganze Flipped Classroom-Idee und das Blended Learning und so, von dem wir uns alle so viel versprochen haben, das funktioniert in bestimmten Fällen. Es gibt viele Erfolgsgeschichten. Aber wenn wir mal über die Literatur einen etwas größeren Überblick machen, dann scheinen so Flipped Classroom-Ideen gar nicht so viel zu bringen und nicht so erfolgreich zu sein, wie wir uns das alle erhofft haben. Diese Studie zum Beispiel ist eine Studie über 17.000 Personen von zwei Forschern, die seit Jahren und Jahrzehnten mit Flipped Classroom unterwegs sind. Und die haben festgestellt, dass die Lernerfolge zwischen Flipped Classroom und ganz klassischer Hörsaallehre kaum unterschiedlich sind. Das kann man natürlich argumentieren, das waren schlechte Flipped Classroom-Modelle und so weiter. Aber wir sollten vielleicht so einen etwas realistischeren Blick darauf bewahren, was MOOCs in der Hochschullehre leisten können. Wenn wir uns die klassischen Blended Learning-Elemente anschauen, und da ist vielleicht doch die Hoffnung, etwas zu dämpfen. MOOCs sind eine gute Sache, MOOCs sind flexibel, aber MOOCs können sicherlich nicht alles und vor allem können sie wahrscheinlich genauso gut und schlecht motivieren, wie ich das im Hörsaal kann. Deshalb ist meine Empfehlung an alle, die MOOCs in der Hochschullehre einsetzen wollen, machen Sie keinen MOOC, sondern lernen Sie von den Inhalten eines MOOCs, die funktionieren. Diese Inhalte, die funktionieren, das sind die Quizzes nach jeder Lerneinheit. Das sind die kurzen Lerneinheiten, kurze Videos, aber auch im Hörsaal kurze Lerneinheiten, 1, 2, 3 Minuten. Und nach diesen 1, 2, 3 Minuten sofort eine Lernerinteraktion. Da stellen Sie eine Frage oder im MOOC machen Sie einen Quiz und der Lerner kann überprüfen, hat er das verstanden. Er wird alle paar Minuten aktiviert und muss doch mal wieder mitdenken. Dieses reine passive Rezipieren, das funktioniert dann nicht mehr. Also Quiz ist ein Element beim MOOC, was mit Sicherheit gut funktioniert. Das zweite Element tatsächlich Gamification, das kann gut funktionieren, wenn wir so etwas machen. Die dritte Idee, kurze Lerneinheiten, keine 30-minütigen Videos, da steigen die Leute aus, sondern 1, 2, 3-minütige Videos. Und am Ende dann doch die Erkenntnis, dass alle hübsch produzierten Medien, die wir so machen wollen, dass das vielleicht am Ende gar nicht so viel bringt. Meine beste Studiumsveranstaltung war eine, die mit Tafel, Kreide und Schwamm gehalten worden ist. Da gab es noch keinen MOOC und ich erinnere mich immer sehr gerne an diese Veranstaltung zurück. Das bedeutet, wir sollten versuchen, von diesem MOOC-Aufwand runterzukommen und genau die Lernmedien zu produzieren, die wir brauchen in den Hochschulen mit vertretbarem Aufwand. Und wenn wir unsere Anstrengungen darauf fokussieren, dass wir versuchen, Aufzeichnungen zu leisten in einer Weise, die möglichst nicht invasiv ist und die nicht viel zusätzlichen Aufwand bringt, dann haben wir, glaube ich, von den MOOCs eine ganze Menge gelernt und dann ist es egal, ob wir Spocks machen oder Talks oder tatsächlich echte MOOCs, dann haben wir unsere Studierenden bei uns auf der Seite und genießen die Vorteile, ohne die großen Ressourcen und Zeitnachteile einer MOOC-Erstellung hinnehmen zu müssen. Vielen Dank.